Ich habe heute keinen Predigtext, aber ein Thema oder einen Leitvers. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Aus dem 1. Thessalonicher 5. Ja, Herr, füll du uns jetzt ganz neu. Amen. Die Hauptüberschrift ist Christus in mir. Untertitel heißt Leben durch Versöhnung. Christus in mir heißt Leben durch Versöhnung oder Vergebung. Christus in mir oder Leben in Christus, das ist eine Beziehungsfrage. Der eigentliche zentrale Punkt unseres Glaubens ist ja eigentlich gar nicht wirklich unser Glaubensbekenntnis, sondern der Umstand, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus und damit mit Gott, unserem Vater, zu leben. Es geht um deine und meine Beziehung mit Gott. Johannes, aus dem 1. Johannesbrief kann man übersetzen: Wir verkündigen euch Christus, damit auch ihr mit Christus Gemeinschaft habt. Oder konkret aus dem 1. Korinther 1, Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Die Bibel beschreibt Gott als unseren Vater, Gott als unsere Mutter, Gott als verlobt oder verheiratet mit seinem Volk Israel, die Gemeinde als Braut, Jesus als Bräutigam, Jesus als Bruder und als Freund, alles Beziehungsbegriffe. Gott ist ein Beziehungswesen als Vater, Mutter, Freund und so weiter, die alle so diese verschiedenen Beziehungsmerkmale beschreiben, die Gott in sich vereint. Aber Gott ist Geist, er ist nicht geschlechtlich und deshalb auch auf keinen dieser Begriffe wirklich begrenzbar. Gott offenbart sich. Griechisch heißt das Koinonia oder lateinisch Communio, daraus ist abgeleitet Kommunion. Koin, etwas teilen. Gott teilt sich mit uns. Er teilt sich selbst mit uns und wir teilen unser Leben mit Gott. Wie ist das erlebbar? Wie teile ich mein Leben mit Gott? Um das zu beschreiben, verwendet das Neue Testament das Verhältniswort in oder auch Präposition. In Christus. Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Oder Johannes 15, kennen wir alle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Johannes 17, damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Aus dem hohen priesterlichen Gebet. An Jesus zu glauben, ist etwas anderes als in Jesus zu sein. Und noch mehr, als Jesus in uns zu sein. An jemand glauben ist eher eine äußere Haltung, die ich habe. In jemand sein beschreibt ein Verhältnis. In Christus ist die nächstmögliche Form von Gemeinschaft. Und wie geht das? Es gibt ja dieses Bild von Christus in uns wohnen mit dem Haus und den Zimmern. Aber das ist nicht gemeint. Es ist keine physische Wohnung oder so dieses Bild. Das kann viel erläutern, aber so ist es im Grunde nicht gemeint. Sondern eine Beziehung, die Leben teilt. Koinonia. Der Ast, der im Stamm verwachsen ist, bringt viel Frucht. Wenn er nicht mehr verwachsen ist, bringt er keine Frucht. So wie die Rebe am Weinstock keine Frucht bringt, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Wir kennen die Redewendung in jemand verliebt sein. Verliebt sein, ich kann jetzt sagen in ein Mädchen, das andere kenne ich weniger. Verliebt sein in ein Mädchen, nicht mit einem Mädchen oder mit meiner Frau. Verliebt sein in meine Frau, das ist was Schönes. Wer in jemand verliebt ist, denkt ständig an sie, Tag und Nacht. Wer kennt das nicht von uns? Redet gerne und viel, auch wenn es eigentlich gar nichts Besonderes zu reden gibt. Nimmt gerne auch große Anstrengungen auf sich, auch wenn es nur um eine kurze Begegnung geht. Erzählt von seiner Geliebten, auch wenn er gar nicht gefragt wird. Vermeidet alles, um seine Geliebte nicht zu verletzen. Und wenn es passiert, ist es ihm ganz schrecklich arg, im tiefsten Herzen. Und er bittet sie umgehend um Verzeihung. Bloß nichts dazwischen kommen lassen. Und er träumt von der Hochzeit, von der gemeinsamen Zukunft. Ein Christ, der in Christus lebt, denkt immer wieder an Jesus, beim Schlafengehen, beim Aufstehen, tagsüber. Betet gerne, redet selbstverständlich mit Jesus. Denkt über Jesus nach, was er zu sagen hat, was Jesus meint. Erzählt von Jesus, auch wenn er gar nicht gefragt wird. Vermeidet alles, was zwischen ihm und Jesus stehen könnte. Und wenn so etwas passiert, dass da etwas dazwischen steht, tut es ihm von Herzen leid und er bittet umgehend um Vergebung. Und er freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit ihm in der Ewigkeit. Leben in Christus. Paulus nennt dieses Leben in Christus, wir haben es gerade gehört, ein Geheimnis. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, ein Geheimnis. Wer in Christus lebt, hat also nicht etwas Besonderes an sich, sondern er trägt etwas Besonderes in sich. Christen sind ja am Ende Menschen, Menschen wie alle anderen. Aber wir haben jemand Besonderes in uns, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist etwas Einzigartiges. Es gibt kein Vergleichbares. Aber wie soll das gehen? Wie ist das zu schaffen, so zu leben, wie Jesus es gelehrt hat? Wie Gott es von mir erwartet? Major Thomas, bekannt als Gründer der Fackelträger, Walter Ian Thomas mit Geburtsnamen, er sagte einmal, Christsein ist nicht einfach. Okay, da sind wir ganz bei ihm. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Aus dieser Ahnung heraus wurden viele kluge und hilfreich gemeinte Thesen abgeleitet, wie ein christliches Leben aussehen soll und der Anspruch, Christus immer ähnlicher zu werden, umgesetzt werden kann. Die Wahrheit aber ist, aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen und führt, je mehr du dich anstrengst, zu immer größerer Enttäuschung. Major Thomas hat recht. Christsein aus eigenem Antrieb ist unmöglich. Du kannst nicht aus dir selber heraus Christus ähnlich sein. Das geht nicht. Und du musst es auch nicht. Nur Christus ist der wahre Christ. Und nur in dem Maße, in dem ich in diese innige Gemeinschaft, Koinonia, in ihm lebe und er in mir, kann sein Leben auch in und durch mich etwas bewirken, das über mein menschliches Vermögen hinausgeht. Dann ist dieses Christus-ähnlicher Werden kein Soll und schon gar kein Muss mehr, sondern eine Sehnsucht auf beiden Seiten. Und wie entsteht so eine innige Beziehung nun ganz konkret? Hier kommen wir an ein sehr zentrales Thema, das keinen von uns unberührt lässt. Vergebung. Christus in mir heißt Leben durch Vergebung. Wenn wir über Vergebung sprechen, unterscheiden wir zunächst, und das ist ganz wichtig, über zwei Arten von Vergebung. Die eine Vergebung, die unsere Position zu Jesus beschreibt, und die andere, die zweite Art, die unsere Beziehung zu Jesus beschreibt. Unsere Position zu Jesus. Wir empfangen die Vergebung als Versöhnung mit Gott durch Gott in Jesus Christus als einmaligen Akt der Neugeburt von Gott durch das Bekenntnis unserer Sünde. Nochmals. Wir empfangen die Vergebung als Versöhnung mit Gott durch Gott in Jesus Christus als einmaligen Akt der Neugeburt von Gott durch das Bekennen unserer Sünde. Dieser Satz stammt von Heuer, den wir gerade schon gehört haben. Konkret sieht das so aus. Du kommst vor Gott und bekennst, dass du ein Sünder bist. Und du empfängst die absolute Vergebung in Jesus Christus ein für allemal. Und so wie eine Geburt ein einmaliges, nicht wiederholbares Ereignis ist, ist auch diese Neugeburt ein einmaliges, nicht wiederholbares und gar nicht notwendigerweise zu wiederholendes Ereignis. Deine Position getrennt von Gott ist eine Position geworden zu Gott. Diese Vergebung beinhaltet deine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Das klingt unglaublich. Und man fragt sich, wie geht das? Die vergangenen, das ist uns klar. Die gegenwärtigen, na gut, da strengen wir uns ja an. Aber die zukünftigen, wie soll das sein? Eine Hilfe, das zu verstehen, ist die Überlegung, welche meiner Sünden waren Zukunft, als Jesus am Kreuz starb? Alle unsere Sünden. Wann wurden alle meine Sünden vergeben? Damals, vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und aus diesem Grund sind nicht nur meine und deine vergangenen, sondern auch unsere gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergeben. Das ist die entscheidende Positionsbestimmung, die Standortbestimmung für uns als Kind Gottes. Wir sind angenommen. Die totale Befreiung von den Sünden in unsere Beziehung zu Jesus. Weil Jesus damals für uns gestorben ist, ein für allemal. Das ist die Position. Unsere Beziehung zu Jesus. Für unser Leben in der Beziehung mit Jesus, unser Leben in Jesus, müssen wir uns unbedingt die zweite Art der Vergebung genauer anschauen. Nachdem wir nun ein Kind Gottes geworden sind, die Position geklärt ist durch diese Vergebung, dürfen und müssen wir lernen, als Kind Gottes zu leben. Beim Leben in der Nachfolge bedürfen wir der täglichen Vergebung, um unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Nicht um nochmals Christ oder Kind Gottes zu werden, das ist nicht nötig. Das sind wir ja bereits geworden. Um in dieser neuen Position zu leben und eine Beziehung mit Jesus haben zu können, brauchen wir aber die tägliche Vergebung. Wir sprechen jetzt über ein Leben in der Nachfolge. Darüber spricht übrigens auch Paulus, wenn er von der Vergebung spricht. In unseren Gemeinden, in unseren Kirchen wird da nicht wenig von Vergebung geredet. Aber es gibt ein Problem. Sie wird wenig praktiziert. Das ist in der Tat ein Problem. Das ist das Problem. Vielleicht kurz zum Ausmaß der Vergebung. Vergebung hat keine Grenzen. Vergebung ist nicht eine Möglichkeit, sondern aus Jesu Blick für uns eine Pflicht, die praktiziert werden soll und muss. Es ist nicht etwas, was wir tun können, sondern was wir tun müssen. Matthäus 5. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch Böses tun. Nun kann es sein, dass dir dein Partner zum Feind wird. Wie hast du ihn dann zu behandeln? Wie einen Feind. Ihn lieben und für ihn beten. Es kann sein, dass dir Menschen in unserer Gemeinde zum Feind werden, weil sie dir etwas angetan oder dich verletzt haben oder weil sie sich anders verhalten, als du es für richtig hältst. Wie hast du diese Feinde zu behandeln? Wie einen Feind. Du sollst ihn lieben und für ihn beten. Das ist der Befehl Jesu. Matthäus 18. Herr, und wie oft soll ich jetzt meinem Bruder, der mich sündigt, vergeben? Jesus sagt, nicht siebenmal, das meinte Petrus und dachte, Mensch, siebenmal, also komm, das ist schon ganz schön viel. Jesus sagt, siebenmal, 70-mal, also arithmetisch 490-mal und das jeden Tag, das heißt unendlich oft. Da gibt es keine Grenze. Das ist Gottes Perspektive. Es gibt keine Grenzen für Vergebung. Es gibt in deinem Leben keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und es gibt auch keine Sünde, die nicht unendlich oft vergeben werden kann. Das ist Jesu Perspektive. Und Vergebung ist absolut. Psalm 103. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Der Psalmschreiber, er war sicher noch kein Geologe, aber er wusste irgendwie, Nord und Süden ist begrenzt, aber Ost und Westen, von Morgen bis Abend, das ist unendlich. Das hört nie auf. Jesaja 43, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Deswegen ist Vergebung absolut. Was vergeben ist, ist vergeben. Du kannst vor Gott eine Sünde nicht zweimal bringen. Wenn er dir vergibt, ist es, als hätte er es vergessen. Sie ist weg. Es ist unser schlechtes Gewissen, was uns dann immer wieder mahnt und dazu bringt, nochmals zu bitten. Aber aus Gottes Sicht ist einmal vergeben vorbei. Paulus schreibt, wir sind gerechtfertigt, ein für alle Mal. Gerechtfertigt sein und totale Vergebung, das ist im Grunde dasselbe. Denn die Sühne, die Sünde ist erfolgt, ist ausgelöscht am Kreuz. Aber es gibt eine Voraussetzung zur Vergebung. Wir als Christen, die Vergebung erfahren haben, müssen immer wieder vergebend sein, zu Vergebung bereit sein. Matthäus 6, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Aus unserem Vater unser Gebet. Eine andere Übersetzung schreibt, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und in den Versen 14 und 15 danach, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist tragisch. Da sind jeden Sonntag viele Christen in den Gottesdiensten und beten um Vergebung, spätestens im Vaterunser. Und gehen nach Hause mit unvergebener Schuld, weil sie selber nicht bereit sind zu vergeben. Jesus sagt, so wie du dem anderen vergibst, so wird dir vergeben. Wenn du dem anderen nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Wie passt das jetzt zusammen? Jesus setzt voraus, dass wir Vergebende, also vergebend sind. Jesu Perspektive ist da ja auch nur folgerichtig, weil er genauso voraussetzt, dass wir in ihm und er in uns ist. Wenn nun aber Jesus in uns ist und seine Perspektive ist zu vergeben, unendlich und absolut, dann ist das auch die Voraussetzung für uns. Da gibt es keine Grenzen. Wenn Jesus in uns lebt und wir in Jesus, werden auch wir vergebend, so wie Jesus vergebend ist. eine Vergebung, die gilt. Wir werden und können das nicht aus uns selber heraus. Erinnern wir uns an Major Thomas, Christsein ist unmöglich. Christus in uns aber kann das. Überlassen wir ihm doch dieses Feld. Dann ist unser Gebet, Jesus, vergib du dem Bruder, der Schwester, weil ich es nicht kann, und mache mich vergebend, so wie du vergeben bist und mir vergibst. Und dies bete so oft, so lange, bis du spürst, ja, ich vergebe dir, weil Jesus mir auch vergibt und vergeben hat. Dass ich in meiner Beziehung zu Jesus Vergebung erfahre, ist Voraussetzung, dass ich bereit bin, dem anderen zu vergeben und dies auch tue. Das hat nichts mit meiner Position zu Jesus zu tun. Ich bin Kind Gottes. Diese Position, die bleibt, die ist geschützt. Aber es hat mit meiner Lebendigkeit in meiner Beziehung zu Jesus zu tun. An der Stelle wird deutlich, wie entscheidend es für das geistliche Leben, für mich persönlich, für mein geistliches Wachstum, aber auch das geistliche Leben und das Wachstum in unserer Gemeinde ist, dass wir vergeben können und dies auch tun. Unvergebene Schuld in einer Gemeinde blockiert. Unversöhnlichkeit in einer Gemeinde blockiert. Missgunst gegen andere blockiert. Lieblosigkeit untereinander, den anderen nicht vergebend anzunehmen, blockiert geistliches Wachstum in einer Gemeinde. Damit Vergebung in Kraft treten kann, braucht es Buße. Es stimmt zwar, dass Jesus für die Sünder in der ganzen Welt gestorben ist, jedoch nicht jeder Mensch erfährt diese Vergebung. Warum bleibt die Schuld vieler Menschen unvergeben, wenn doch Jesus für die Sünde der Welt gestorben ist? Johannes der Täufer predigte als erstes, tut Buße. Jesus predigte als erstes, tut Buße. Als Petrus an Pfingsten gefragt wurde, sagt er, tut Buße. Buße ist die Voraussetzung, das Fundament, auf der Vergebung steht. Der griechische Begriff übrigens für Buße, das ist ganz spannend im Neuen Testament, ist Metanoia und setzt sich zusammen aus Metanoia. Aus Meta, das heißt so viel wie nach, und Neuen, Denken. Übertragen bedeutet dies Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr des Denkens. Buße zu tun bedeutet also, ich ändere mein Denken. Ich ändere mein Denken über Gott. Ich ändere mein Denken über mich und ich ändere mein Denken über Sünde. Das heißt, ich anerkenne, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass Gott Gerechtigkeit verlangt. Ich erkenne auch, dass ich ein Sünder bin. Es verändert mein Denken, dass ich ohne Vergebung nicht gerecht bin, vor Gott und auch nicht vor den Menschen und deshalb Vergebung brauche, damit ich schuldlos werden kann. Und dann wende ich mich zu Gott und sage, Herr, vergib mir. Das ist Buße tun. Ohne diese Buße, diese Sinnesänderung, ist Vergebung nicht möglich. Die erste Voraussetzung Vergebung ist also, dass derjenige, dem Unrecht getan wurde oder der verletzt wurde, vergebend ist, zur Vergebung bereit ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass diese Vergebung wirken kann, dass der Schuldige Buße tut und um Vergebung bittet und damit frei wird, diese Vergebung anzunehmen. Deshalb sind immer beide Seiten betroffen und Voraussetzung, dass Vergebung zur Entfaltung kommen kann und wirkliche Versöhnung passiert. Dies gilt ganz besonders bei allem, was eine Beziehung stört oder zerstört. Und da berührt es uns wieder ganz nah. Das kennt jeder von uns. Vergebung tritt immer erst dann in Kraft, wenn der Vergebende vergibt und der andere Buße tut, um die Vergebung annehmen, empfangen zu können. Unvergebene Schuld aber ist jetzt ganz folgerichtig, kann nicht anders als blockieren. Notwendigkeit der Vergebung in der Gemeinde. Vergebung ist eine Anordnung Gottes. Aus 2. Korinther 2, da schreibt Paulus: Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Das heißt, so viel wie Satan möchte, dass du nicht vergibst. Paulus sagt, fall doch nicht in diese Falle. Wenn du nicht vergibst, bist du an der Stelle in der Falle Satans. Dann hat er dich überlistet. Übrigens, Menschen, die enttäuscht sind, die hart geworden sind oder bitter, das sind nicht die Menschen, denen nicht vergeben wurde, sondern diejenigen, die nicht vergeben wollen. Wenn du nicht vergibst, lebst du ein Leben in Gefangenschaft. Jesus hat uns ein befreites Leben versprochen. Das kann aber nur zum Tragen kommen, wenn du Vergebung lebst. Wenn du noch etwas gegen jemand hast, das du noch nicht vergeben konntest, dann hast du eine bittere Wurzel in deinem Leben. Eine Wurzel, die dich schmerzt, die dich einengt, dich übersensibel macht gegenüber dem anderen, dich immer empfindlicher macht, immer noch verletzbarer. Das sind Früchte, wenn ein Mensch nicht vergebend ist. Das kannst du vielleicht eine Zeit kompensieren, beiseite schieben, überspielen. Aber irgendwann holt es dich ganz bitter ein und du leidest schmerzlich darunter. Befreiung durch Vergebung. Vergebung befreit von der Einengung eigener Sichtweisen, von der Belastung der eigenen Seele, weil ich unnötigerweise eine Last mit mir herumschleppe, für die Jesu Vergebung längst gilt. Und erlebte Vergebung führt zu Dankbarkeit. Erlebte Vergebung führt zu Anbetung. Vergebung macht den Blick frei für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dorthin nimmt Jesus uns mit. Komm hin zum Kreuz.